Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, euch zu sehen. Ich möchte gerne heute Morgen was verschenken. Und zwar mit zwei kleinen Bedingungen. Und der als erstes hier vorne ist, der bekommt es. 10 €. Und jetzt frage ich, stopp, mit zwei kleinen Bedingungen. Das sind 10 €. Die erste, also ich sage dir jetzt die zwei Bedingungen und dann sagst du, ob du das annimmst oder nicht, okay? Da hast du noch die Freiheit. Ansonsten wird dann der Nächste, der kommt, das nehmen dürfen. Die erste Bedingung ist, du verschenkst es weiter. Super. Und die zweite Bedingung ist, du passt während der Predigt 100% auf. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Das ist doch schön. Wo gab's das schon mal, dass mein Geld so leicht bekommen hat? Mal gucken, wem du das weiter verschenken wirst. Ich möchte heute mit euch über ein Tabuthema nachdenken, nämlich über Geld und im Speziellen über den Zehnten. Ich stelle immer wieder fest, dass es ein Thema ist, worüber man oft nicht redet. Der Umgang mit Geld hat mit der eigenen geistlichen Reife zu tun. Eckhard Krasker sagt dazu, wer die Geldfrage in seinem Leben geklärt hat, ist geistlich ein ganzes Stück weiter. Der Umgang mit Geld ist auch ein Gradmesser für unser geistliches Leben. Nach dem Motto, zeig mir deinen Bankauszug und ich sag dir, was dir wichtig ist. Gott beobachtet uns, wie wir mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Und das ist grundsätzlich erstmal auf alles bezogen, unsere Arbeit, unsere Zeit, unser Einsatz für Jesus, aber auch mit unserem Umgang mit dem Geld. Hat das was zu tun? Dabei ist der Gedanke wichtig, dass wir Verwalter von Gottes Gaben sind. Wir sind Verwalter. Alles, was du bekommst in deinem Leben, allein schon, dass du atmen kannst, dass du leben kannst, dass du nachdenken kannst, dass du arbeiten kannst, dass du hoffentlich gesund bist. Alles ist ein Geschenk von Gott an dich. Und dieser Gedanke ist mir wichtig, du bist ein Verwalter. Du hast nichts in diese Welt hineingebracht und du wirst auch nichts mitnehmen. Die Frage ist, wie gehst du mit deiner Gesundheit? Wie gehst du mit deiner Zeit, mit deiner Kraft um? Ehrst du damit Jesus? Und die Frage natürlich auch, wie gehst du mit deinem Geld um? Wie sieht dein Bankauszug aus? Ehrst du damit Gott? Ist er auch der Herr über dein Geld? Fragst du ihn, wenn du größere Investitionen machst oder auch kleinere? Wir sind Verwalter und in der Bibel gibt es zwei ganz gute Leute, wo man sehen kann, der eine sieht sich als Verwalter und der andere nicht. Das ist heute nicht das Thema, aber das dürft ihr selber in der Bibel nachgucken. Der sich wirklich als Verwalter sah, war Johannes der Täufer. Er war eine bestimmte Zeit da, hat Gottes Auftrag ausgeführt, war in der Wüste, hat getauft und die Leute zur Umkehr und zur Buße gerufen. Und als Jesus kam, nach einer kürzeren Zeit, war er weg. Weil er wusste, sein Auftrag ist erledigt. Er hat sich als Verwalter Gottes gesehen. Er hat ein schlimmes Ende genommen, er wurde hingerichtet. Weil er was Kritisches gegen die politische Führung damals gesagt hat, gegen den Herodes. Und der sich nicht als Verwalter sah, das ist Saulus. König Saulus. Auch als Gott seinen Geist von Saulus weggenommen hat und als David eingesetzt worden ist oder eingesetzt werden sollte als König, hat Saulus seine Macht nicht abgegeben. Er hat daran festgehalten, wie ein Stier. Zwei Personen, du kannst dir das gerne in der Bibel nochmal anschauen. Wir sind Verwalter, du bist Verwalter. Und allein, dass du hier sitzen darfst, atmen darfst, leben darfst, Gott besser kennenlernen darfst, ist ein Geschenk Gottes und nichts anderes. Und die meisten Dinge, die wir für selbstverständlich heute halten, sind nicht selbstverständlich. Das meinen wir nur. Zwei Verhaltensweisen sind in unserer Gesellschaft sehr auffällig. Das eine ist, dass wir uns Sorgen machen, gerade auch wenn es ums Geld geht, dass wir uns Sorgen machen und dass wir nie genug haben, weil das Geld einem fälschlicherweise Sicherheit vorgaukelt. Und ein anderer Punkt ist, eine andere Verhaltensweise ist ein zulässiger Umgang mit Geld. Wie viele heiraten und nehmen erstmal einen Kredit auf für 15.000 Euro, um ein neues Schlafzimmer, ein neues Wohnzimmer einzurichten. Und ich frage mich, meine Güte, wie kann man sich schon am Anfang der Ehe so verschulden und sich das Leben so schwer machen? Und auch das Geld ist eins der Mithauptpunkte, warum Menschen sich heute scheiden lassen. Ein Hauptstreitpunkt in der Familie und der Ehe. Woher habe ich den Mut, darüber zu reden, mit euch darüber heute nachzudenken? Weil wir selbst so tolle Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir Jesus treu unseren Zehnten geben und er uns auf vielfältige Weise segnet. Das haben wir selber immer wieder erlebt. Aber ich weiß auch, dass es schwierige Zeiten gibt, wo man das vielleicht kurze Zeit nicht tun kann. Oder wo es einem besonders schwer fällt, wo es echt ein Opfer darstellt. Aber besonders auch dann, wenn man wenig hat. Wir als Familie, jetzt rede ich mal sehr privat, was man ja heute oft nicht tut über Geld. Wir als Familie haben zwei Missionare, die wir unterstützen. Und es gab in den letzten 6 Monaten Zeiten, wo wir wirklich wenig Geld haben. Und wir haben uns gefragt, sollen wir das aufhören? Und wir haben mit ihnen geredet, aber wir haben daran festgehalten, das weiter zu tun. Und diese zwei Missionare, die unterstützen wir und die anderen 50% von unserem Zehnten fließt in der Regel in unsere Gemeinde. Aber wir haben immer versucht, unseren Zehnten zu geben und das Wunderbare ist, dass wir Gottes Segen auf verschiedenen Ebenen erleben. Das muss ja nicht immer so sein, dass wir das so erleben wie bei dir, dass du 50 D-Mark gibst und 500 bekommst. Gottes Segen kann auf unterschiedlichen Ebenen, kann Gott dich segnen und das tut er auch. Das tut er sehr gerne. Zum einen erleben wir, dass es uns als Familie gut geht, dass wir gesund sein dürfen, dass wir Freunde haben, mit denen wir Gemüse anbauen dürfen. Das ist ein Segen Gottes. Dass wir Freunde haben, die mir helfen, mein Fahrrad und mein Auto zu reparieren. Das ist Gottes Segen zum Anfassen. Und Gott uns mit allem versorgt, was wir nötig haben. Wenn man wie wir von Spenden lebt, dann ist das manchmal ganz schön spannend, Gott zu vertrauen. Dass alles, was wir nötig haben, auch kommt. Und vielleicht denkst du jetzt, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten zu geben, weil ich selber so wenig habe. Dann sage ich dir, gerade weil du wenig hast, kannst du es dir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben, weil du dich Gottes Segen beraubst. Gerade wenn du wenig hast, dann solltest du es dir ganz besonders dann nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Und zum anderen, weil ich einen Traum, weil ich einen Wunsch habe. Und der Wunsch sehen wir jetzt über PowerPoint. Ich lese euch den mal vor. Mein Wunsch, dass jeder Christ den richtigen Umgang mit Geld lernt, umsetzt und damit Gott ehrt. Dass man in der Gemeinde mehr als genug Geld hat, um Pastoren, Missionare und den eigenen Haushalt zu finanzieren. Dass man mit dem vorhandenen Geld noch stärker Gottes Reich voranbringt. Dass man stärker miteinander teilt, wo Not ist und nicht nur auf seinen eigenen Besitz achtet. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Traum. Und ich weiß, dass einige von euch sich wirklich krumm gemacht haben, um das Gehalt von Todd Kramlich aufzubringen. Und ich glaube, dass Gott das sieht. Und ich glaube, dass Gott euch segnen wird. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Und weil es von Gott tolle Verheißungen gibt, die mit dem Zehnten zusammenhängen. Ich habe mal 2 Bibelverse, die wir jetzt gleich sehen, aus den Sprüchen. Es gibt so tolle Verheißungen über das Geld. Und wisst ihr, es steht mehr als 15% in der Bibel, ist über Geld oder über Beispiele, Gleichnisse, die Jesus erzählt. 15% ist voll in der Bibel von Geld. Also Gott ist dieses Thema schon nicht unwichtig. Theoretisch müsste jede siebte Predigt bei uns in der Gemeinde über Geld sein. Oder sie müsste damit zusammenhängen. Im Durchschnitt. Also es gibt tolle Verheißungen, Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Vermögen, mit dem Besten von dem, was du erntest. Dann füllen sich deine Scheunen mit Korn, deine Fässer laufen über von Wein. Tolle Verheißung. Sprüche 11, ab Vers 24. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Markus Gulden hat in dem letzten Gemeindebrief darüber einen kurzen Kommentar verfasst, der sehr gut ist. Lest ihn ruhig euch nochmal durch. Das Interessante ist ja, dass in Gottes Reich viele Sachen, sag ich mal, paradox sind. Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und dahin passt auch das, was in Sprüche 11 steht. Einer, der geizig ist, der wird immer weniger haben. Und einer, der aber austeilt und großzügig ist, der wird immer mehr haben. Das ist wieder ein geistliches Prinzip Gottes, was menschlich totaler Blödsinn ist. Ja? Markus Gulden geht auf diesen Satz gut ein, lest das nochmal durch. Und weil sowieso alles Gott gehört und wir das, was uns Gott anvertraut, gut verwalten sollen. Alles gehört Gott. Der nächste Bibelvers, Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Ja, alles gehört Gott und er will 10% von deinem Einkommen. Aber grundsätzlich muss ich dazu natürlich was sagen, dass man das richtig versteht. Grundsätzlich sei hier noch gesagt, dass im Alten Testament die wenigsten Menschen hatten die Hilfe des Heiligen Geistes. Nur ausgesonderte Menschen, Propheten, manche Könige. Und deswegen brauchten sie klare Regeln. Und deswegen hat Gott auch so viel über den Zehnten geschrieben. Seit Jesus ist es aber so, dass wir den Heiligen Geist haben und dass er uns leitet und dass dir Gottes Geist vielleicht sagt an diesem Sonntagmorgen, ich will nicht 10%, Junge. Ich will, dass du das ganze Portemonnaie in den Beutel reinschmeißt. Und wenn dir das Gott klar macht, dann solltest du das tun. Seit Jesus haben wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Er leitet uns und er führt uns und er erinnert uns auch, was das Geld angeht, wenn wir ihn nicht betrüben. Weil dann hat Gott so eine Eigenschaft, er zieht sich mich ganz schnell zurück. Er sagt nämlich, darauf habe ich keinen Bock. Gottes Geist ist sehr, sehr empfindlich. Und ihm ist nicht nur so wichtig, das, was du sagst, sondern das, was du lebst, das, was du denkst, auch dann, wenn keiner dich sieht. Gottes Geist ist empfindlich. Und natürlich haben wir das Wort Gottes. Der Zehnte ist und bleibt ein guter Richtwert. Ja, es ist heute nicht Gesetz, dass jeder den Zehnten geben muss. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich glaube, liebe Geschwister, es ist ein guter Richtwert. Ein guter Maßstab, eine gute Richtlinie, wo man weiß, daran sollte ich mich, also das wäre gut, wenn ich mich daran halte. Rockefeller, ein sehr bekannter, reicher Amerikaner, der hat eine gute und interessante Formel sich überlegt. Er hat gesagt, spende 10% von deinem Gehalt, spare 10% und 80% gebe aus. Das finde ich eine ganz gute Regel. Und interessant ist, dass es auch in manchen Unternehmensberatungen und auch bei privaten Beratungen diese Formel immer wieder hochkommt. Und auch beim Zehnten geht es darum, das Geben zu üben. Wir hängen an unserem Geld. Meint ihr, mir fällt das nicht leicht, hier mal eben 10 Euro wegzuhauen? Das haben wir nicht abgesprochen. Aber es geht darum, das zu üben. Wir müssen als Christen üben, so wie ein Baby lernt zu üben, zu essen, zu trinken, müssen wir das und dürfen wir das auch üben. Zum Thema Zehnten habe ich eine Umfrage gemacht. Die ist nicht repräsentativ, aber ich habe 12 Umfragen zurückbekommen von 12 Christen. Und ich möchte gern euch kurz in diese Umfrage hineinnehmen. Wenn sie repräsentativ sein würde, dann müsste ich natürlich hunderte Umfragen austeilen in unterschiedlichen Gemeindeverbünden in Deutschland, um wirklich eine repräsentative Antwort zu bekommen. Aber ich glaube, sie ist ein ganz guter Richtwert. Sie weist auf jeden Fall eine Richtung. Von 12 Fragebögen haben 6 angegeben, dass sie monatlich ihren Zehnten spenden und 6 ihn unregelmäßig oder gar nicht geben, weil es zum Teil einfach vergessen wird. Also manchmal ist einfach so, man vergisst es. Ja, ist ja gut, dass man nicht vergessen hat, zur Gemeinde zu kommen, aber manchmal vergisst man es einfach, dann hat man das passende Geld vielleicht nicht dabei. Schlussfolgerung, ich sehe hier eine gewisse Fahrlässigkeit. Erschreckend fand ich, dass nur 2 Personen 80-100% ihres Zehntens in die Gemeinde geben und 7 Personen 30% oder weniger in die eigene Gemeinde geben. Das hat mich erschreckt. Die zweite Schlussfolgerung ist, da wundert es nicht, dass oft so wenig Geld in den Gemeinden sind. Ich bin ja nicht hier nur bei uns in der Gemeinde, in meiner Gemeinde, bei euch. Ich bin ja auch in vielen anderen Gemeinden und Geld ist grundsätzlich ein Problem. Natürlich gibt es auch ein Problem, wie man das dann ausgibt, in der Gemeindeleitung manchmal. Aber Geld ist grundsätzlich ein Problem vieler Gemeinden. Und ich erlebe es selber, dass meine Dienste ja auch von Spenden finanziert werden. Und ich erlebe die dollsten Dinge. Es gibt Leute, die sagen, da komme ich dann hin und die erfinden irgendwelche Geschichten, die sie mit mir abgesprochen haben wollen. Ja, der und der Dienst, der wird ja nichts kosten. Sage ich, hä? Kann überhaupt nicht sein, dass du das mit mir abgesprochen hast. Ich lebe von diesen Spenden. Es gibt die dollsten Dinge, die Leute kommen bei mir auf die schwarze Liste. Und wenn ich nochmal von denen eingeladen werde, und das werde ich, auch gerade von diesen Leuten, dann mache ich vorher ganz klare Absprachen. Deswegen gibt es viele christliche Künstler, die auch gerade mit Gemeinden, bevor sie kommen, Verträge schließen. Weil sie schon so viel Negatives, was das Geld angeht, erlebt haben. Viele der Befragten gaben zwischen 10-50% von ihrem Zehnten an Missionswerke und Missionare. Zwischen 10-50%. Da ist die dritte Schlussfolgerung, es ist schön, dass noch ein gewisser missionarischer Eifer da ist. Aber um das ganze Bild zu haben, die Gemeinde hat allein schon aufgrund dieser Auswertung echt eine schlechte Position. Und es ist kein Wunder, dass oft das Geld fehlt. Was noch stark durchkam, war die Feststellung, dass es den Menschen, die die Fragebögen ausgefüllt hatten, wichtig war, dass man von Herzen gibt in aller Freiheit und ohne Zwang. Dass man von Herzen gibt in aller Freiheit und ohne Zwang. Viele haben noch was so dazu geschrieben, dass man es von Herzen geben soll. In Freiheit und ohne Zwang. Und ich glaube, dass es grundsätzlich gut und richtig ist, wenn ein größerer Teil des Zehnten in die Ortsgemeinde fließt. Am besten natürlich wäre es, wenn jeder 100% seines Zehntens in die Gemeinde wirklich geben würde. Und man als Gemeinde Missionare, Missionswerke, Pastoren und die laufenden Kosten der Gemeinde unterstützt. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, dass Jesus uns Freiheit gibt, weil er uns durch seinen Geist Missionare, Aktionen, unterstützenswürdige Dinge aufs Herz legt. Und wenn eine besondere Not da ist, sollte man auch vor Gott prüfen, ob es nicht dran ist, was zu geben. Ich glaube, wisst ihr Geschwister, am besten wäre es, wenn jeder 100% seines Zehntens in die Ortsgemeinde gibt. Wenn du zu einer anderen Gemeinde gehörst, dann gib da deinen Zehnten. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben diese 2 Missionare und die unterstützen wir schon bestimmt 5 Jahre. Und ich habe nicht die Freiheit, weil wir jetzt die Gemeinde gewechselt haben, zu sagen zu den zwei Missionaren, wir werden euch nicht mehr unterstützen. Versteht ihr? Und deswegen unterstützen wir die weiterhin. Aber wir versuchen, die Hälfte von unserem Zehnten hier in unsere Gemeinde hineinzubringen und zu geben. Ich glaube, Gott gibt uns da viel Freiheit. Der erste Gedanke, den ich mit euch weiterhin teilen möchte, wir haben ja schon einige Gedanken zusammen geteilt, ist, gib den Zehnten an die richtige Adresse. Jetzt möchte ich gerne doch noch was sagen zur allgemeinen Kirchensteuer. Die gesetzliche Kirchensteuer, die in Deutschland eingezogen wird, ist im Prinzip eigentlich nur ein kleiner Teil des Zehntens, dass man, wenn man ihn heute überhaupt noch bezahlt. Man muss sich mal überlegen, im Durchschnitt zahlt man effektiv von seinem Gehalt 2,8%. Wenn man wenig verdient, sind es 2,1%. Und wenn man noch weniger verdient, sind es 1,4% des realen Einkommens, was man wirklich hat. Das ist ein Teil des Zehntens. Die Frage ist, wem sollen wir den Zehnten geben? Gott. Gott sollen wir das geben. Die Gemeinde oder die Missionare, das sind dann nur die Adressaten. Aber eigentlich geben wir es Gott. Wir geben es Gott zurück von 100%, was er uns gibt. Im Alten Testament lief es so, es ist ganz interessant, dass jedes Jahr der Zehnte und jedes dritte Jahr der Zehnte speziell für Leviten, Fremdlinge, Waisen und Witwen gegeben wurde. Und was ist Gott ganz wichtig? Wir sollen fröhlich sein dabei. Wir sollen fröhlich sein. Und wisst ihr, ich empfinde gerade so eine ganz spannende Luft hier drin. Ja? Und wisst ihr, ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele von uns sich einfach angesprochen fühlen, auch ich. Und das ist auch kein Wunder, weil wir gehören zu den reichsten Menschen der Erde. 5% geht es so wie uns, weltweit. Wir gehören zu den Reichen. Wenn die Bibel von Reichen redet, dann meint sie dich. Aber weißt du was? Es ist gut, dass du dich angesprochen fühlst. Es ist sehr gut. Verstock dein Herz nicht. Bitte, mach es nicht zu. Bitte guck nicht, wann du jetzt bald aus der Gemeinde hier rauskommst. Sondern öffne dein Herz. Vielleicht will Gott dir noch ein paar Sachen sagen. Im Alten Testament war es so, wie gesagt, dass jedes Jahr der Zehnte und jedes dritte Jahr der Zehnte speziell für die Leviten, für die Fremdlinge, Waisen und Witwen gegeben wurde. Und man soll fröhlich sein. Gott ist es so wichtig, dass wenn wir das tun, dass wir fröhlich sind. Und Marc, bei dir kann das ja schon rüber. Ja? Weil geben ist seliger denn nehmen, heißt es, glaube ich. Und ey, es ist doch viel fröhlicher, wenn du Sachen verschenkst. Geht es dir vielleicht auch so? Also ich freue mich oft viel mehr, wenn ich Geschenke einkaufe und die verschenke, als wenn ich selber Geschenke bekomme. Und so soll es und so darf es auch beim Zehnten sein. Heute, glaube ich, sollte er in erster Linie der eigenen örtlichen Gemeinde zugutekommen. Das habe ich schon gesagt, damit das Gemeindehaus, der Pastor, die Missionare bezahlt werden können. Und natürlich sollte man auch heute die Armen und Kranken in der Gemeinde nicht vergessen. Das sollte man nicht vergessen. Es kann sein, dass du Witwe bist, aber dass es dir finanziell sehr gut geht, das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland wohnen und dass wir gut abgesichert sind. Aber vielleicht bist du Witwe und dir geht's richtig schlecht. Dann wäre es vielleicht Zeit, dass du ein Gespräch mit den Gemeindeverantwortlichen führst. Vielleicht sollten wir als Gemeinde dich auch unterstützen. Und, das haben wir vorhin schon angedeutet bekommen, 5. Mose 14, 23, damit man Gott fürchten lernt. Damit man Gott fürchten lernt. Damit jedes Mal, wenn man einen Teil von seinem Zehnten oder den Zehnten gibt, damit man neu realisiert, woher kommt die Kohle überhaupt? Das Geld kommt von Gott. Und du sollst in dem Sinne Gott fürchten lernen, dass du ihm dankst und dass du Respekt vor ihm hast. Dass er dir dein Leben geschenkt hat, deine Arbeitskraft, deine Weisheit, deine Intelligenz, deine Begabung. Dass man Gott fürchten lernt und 5. Mose 14, 29, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. Ein zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, gib den Zehnten fröhlich und mit dankbarem Herzen.
fröhlich und mit dankbarem Herzen. Ich habe die ganzen Bibelstellen durchgelesen, wo es um Zehnten ging und so weiter. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass Gott will, dass wir es fröhlich tun. Wirklich. Dass wir Spaß dabei haben. Dass wir vielleicht einen Tanz machen. Afrikaner würden einen Tanz darum machen. Die würden hier rumspringen, Bolognese, ne, fünfmal rum. Und wenn nochmal ein dicker Schein reinkommt, nochmal eine Bolognese rum. Um Party zu machen. Hey, mit dankbarem Herzen und fröhlich. Dass wir es fröhlich tun und uns freuen. Das betont Gott immer wieder. Wir sollen es fröhlich tun. 5. Mose 12, 7 und 12. Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit euch der Herr, euer Gott, gesegnet hat. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und eure Mägde und die Leviten, die in euren Städten wohnen, denn sie haben weder Anteil noch Erbe mit euch. Ist ganz interessant mit den Leviten. Das sind ja Leute, die von Gottes Volk besonders ausgesondert worden sind. Einmal zum Priesterdienst und einmal zum Dienst am Haus des Herrn. Das muss man wissen. Und die haben halt keinen Anteil, kein Land bekommen. Als die Landnahme war im Land Kanaan, haben sie kein Land bekommen. Sie haben schon einige Städte bekommen und ein bisschen Land, aber richtig das Land haben sie nicht bekommen. Und deswegen war es in der Verantwortung des ganzen Volkes Gottes, den Zehnten zu geben und es den Leviten zu geben und den Priestern zu geben. Und wisst ihr, was interessant ist? Auch die Leviten sollten ihren Zehnten auch geben. Interessant. Ich habe immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, Ralf, du lebst doch selber von Spenden, du brauchst doch deinen Zehnten gar nicht geben. Falsch. Auch Pastoren, auch Vollzeitliche, dürfen mit fröhlich und mit dankbarem Herzen ihren Zehnten geben. Auch die Leviten sollten ihren Zehnten geben und der ging dann an die Priester und dann wurde geopfert und Party gemacht und die haben richtig fett gegessen. Ja, da wurde ein Lamm, da wurde ein Schaf rumgerührt, da wurde richtig Feuer gemacht den ganzen Tag und dann haben die gegessen, ist das Fett runtergelaufen und das war immer ein Zeichen von Segen. Also wenn Fett fließt, heute nicht mehr, aber wenn Fett fließt, ist es eigentlich ein Zeichen von Segen, von Reichtum, von Stärke. Ihr sollt fröhlich sein, mit dankbarem Herzen. Warum? 5. Mose 14 und 16. Könnt ihr euch mal angucken in diesem Kapitel. Mit dankbarem Herzen für das, was Gott für sein eigenes Volk getan hat. Und dann nimmt Gott Bezug an den Auszug von Ägypten. Er sagt, ihr sollt den Zehnten geben, weil ich bin der Chef. Und ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ins verheißene Land. Ihr wart eigentlich dem Tod näher als dem Leben. Und ich habe euch rausgeführt aus Ägypten, ins verheißene Land. Und wisst ihr was, liebe Geschwister? Wir sind im verheißenen Land. Ich habe noch nie so viel Kirschen gegessen, seitdem ich hier wohne. Ich habe noch nie so viel Weinstöcke gesehen. Ich habe kaum so viele Menschen gesehen, denen es materiell so gut geht wie uns hier. Uns geht's richtig gut. Den Überfluss siehst du schon, wenn du einen Baum pflanzt mit Kirschen. Ne? Und wenn der richtig kommt, ne? Hör mal, der bringt so viel Kirschen, die kannst du gar nicht essen alleine. Da hast du jeden Tag Bauchschmerzen. Das ist Überfluss. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und das Markgräfler Land ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also wenn es hier nicht fließt, Leute, wo denn dann? Wir haben die meisten Sonnentage, die meisten Sonnenstunden. Wir haben die schönsten Häuser, die fettesten Autos. 100.000 arbeiten in der Schweiz und verdienen ein Mordsgeld. Sollen wir die Probe machen, wer mal in der Schweiz arbeitet hier von uns? Merkt euch die Gesichter. Merkt euch die Gesichter. Das sind Leute, die in der Regel 1 bis 1,5 Mal so viel verdienen. Ja. Als die gleiche Arbeit in Deutschland. 5 Kilometer von der Grenze entfernt. Also wir leben in einem Land, wo Milch und Honig fließt, liebe Geschwister. Das ist einfach so. Also mit dankbarem Herzen, dass Gott uns ins Markgräfler Land gestellt hat. Und geistlich übertragen, dass du sein Kind geworden bist. Ägypten ist immer ein Zeichen auch für Sünde, für Verlorenheit, für Hilflosigkeit. Und Kanaan ist ein Zeichen für Leben, für ewiges Leben bei Gott.
du bist du sein Kind? Gehörst du zu ihm? Dann bist du im verheißenen Land.
Dann dank Gott mit allem, was du hast. Mit dankbarem Herzen für das, was Jesus für dich getan hat.
Der Zehnte darfst du dankbar geben, weil du dich daran erinnerst, wie Jesus für dich gelitten und gestorben ist am Kreuz von Golgatha, auf der Müllkippe von Jerusalem.
Mit dankbarem Herzen für das, was Vollzeitliche und deine Gemeinde für dich tun.
Die Sachen hier sind nicht abgesprochen. Ich habe von Markus auch keine E-Mail gekriegt.
Aber ich glaube, mit dankbarem Herzen für das, was vollzeitlich und was unsere Gemeinde für uns tut,
dafür können wir auch dankbar sein.
Und auch unseren Zehnten geben. Und wisst ihr, wie ich darauf gekommen bin mit den Vollzeitlichen?
Weil ich die Stelle in Nehemia gefunden habe.
Ich will euch die vorlesen.
Nehemia 12, Vers 44.
Zu der Zeit wurden Männer über die Kammern bestellt für die Vorräte, für die Abgaben, Erstlinge und Zehnten, um in ihnen die Anteile von den Äckern, um die Städte herzusammeln, die nach dem Gesetz für die Priester und Leviten bestimmt waren.
Jetzt kommt es.
Denn Juda hatte seine Freude an den Priestern und Leviten, die im Amt standen, dass sie den Dienst Gottes und den Dienst der Reinigung versahen.
Juda, ganz Juda hatte Freude an den Leviten und an den Priestern, dass sie ihren Dienst geistlich taten. Freust du dich über Todd Kramlich, dass er den Dienst in unserer Gemeinde tut? Freust du dich über Markus Gulden, dass er seinen Dienst in der Gemeinde tut? Das sind zwei Männer, die nicht perfekt sind. Ist keiner von uns. Die auch ihre Schwächen haben. Aber die auch ihre Stärken haben. Und das für Gott einsetzen wollen. Bist du dankbar dafür? Es ist ein Grund,
Gott neu zu danken und auch seinen Zehnten zu geben, damit wir die Gehälter bezahlen können.
Und nicht nur das, noch mehr tun können. Der dritte Punkt. Gib den Zehnten frei und willig. Frei und willig. Freiwillig.
In 2. Korinther 9, Vers 7, das ist der Vers, den man am ehesten kennt über dieses Thema. Ein jeder gebe nach dem Willen seines Herzens, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Wichtig ist, dass man den Zusammenhang hier auch in dem Text versteht.
Hier geht es nämlich um die Unterstützung der Gemeinde in Jerusalem.
Da waren ja die meisten Apostel waren in Jerusalem und denen ging es wirtschaftlich richtig dreckig. Die mussten richtig am Hungertuch nagen. Und Paulus sagt den Korinthern, Jungs, ihr seid doch richtig wohlhabend hier, ne? Hier geht's voll ab in eurer Stadt und ihr verdient gut. Gebt doch den Geschwistern in Jerusalem ein Opfer. Und dann macht es jeden Sonntag so, dass ihr euer Geld zusammenrafft, was ihr geben wollt.
Und ihr sammelt das und ich gebe das den Geschwistern in Jerusalem.
Hier geht es um Güterteilung.
Aber natürlich geht es hier auch um den Zehnten. Also darum geht es hier. Und wir sollen ihn freiwillig geben und willig.
Das hat er ihnen gesagt. Er hat gesagt, es wäre so toll, Geschwister, wenn er die Gemeinde in Jerusalem unterstützt. Ihr müsst es nicht tun. Ihr könnt weiter eure 5 Bratwürste jeden Mittag essen. Aber es wäre doch toll, wenn ihr 2 weniger kauft. Und keine Fettsucht bekommt. Und das Jerusalem gibt. Damit die was haben.
Mach das doch freiwillig und willig. Das heißt, eine willentliche Entscheidung treffen, unseren Zehnten für Jesus zu geben.
Daran hakt es in unseren Gemeinden oft am meisten, Leute. Hast du dich willentlich für ein Leben mit Jesus mal entschieden? Hast du eine ganz bewusste Entscheidung getroffen? Hast du dich mal willentlich für deine Frau entschieden? Hast du dich willentlich für diese Gemeinde entschieden? Wenn du das mal getan hast, erstmal ist es grundsätzlich wichtig, dass man das einmal tut und dann, dass man das immer wieder bestätigt. Ich habe meine Frau geheiratet vor 8 Jahren. Wir haben letztens unseren 8. Hochzeitstag gefeiert. Und es gab gute und schlechte Zeiten. Aber es ist so wie ein Brett, was du in die Wand nagelst. Nach einer gewissen Zeit lockert sich die Geschichte, dieses Brett. Das Holz arbeitet ja auch. Es ist so, du musst deine Entscheidung, dieses dieses Holzbrett musst du wieder festnageln. Und so ist es auch mit vielen Entscheidungen in deinem Leben. Willst du zu dieser Gemeinde gehören? Dann entscheide dich neu dazu. Ja, ich will zu dieser Gemeinde gehören. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Ja, ich will zu meiner Frau stehen. Auch wenn sie Schwächen hat, die ich nicht verstehe. Und sie sowieso, ja, ist sowieso schon schwierig genug, Mann und Frau. Deswegen sage ich allen, überkulturell zu heiraten, lasst es sein. Manche ermahne ich auch. Lasst es sein. Männer und Frauen sind schon so verschieden, ja. Es reicht schon, wenn du einen aus Sachsen mit einem aus dem Markgräfler Land da verkuppelst. Da wird schon schwierig genug, die ganze Geschichte. Ja. Es ist schwierig genug. Aber wisst ihr, diese Entscheidung, um wer festzumachen. Und wenn du dich einmal dafür entschieden hast, den Zehnten zu geben, dann wird es dir auch leichter fallen, das zu tun. Dann wirst du nicht jeden Monat das in Frage stellen. Oder stellst du jeden Monat in Frage, ob du deine Frau noch liebst? Das wäre nicht so gut. Aber manchmal machen wir auch das. Und dann ist es wichtig, eine erneute Entscheidung zu treffen. Eine willentliche Entscheidung. Gib den Zehnten frei und willig. Vierter Punkt. Gib den Zehnten und prüf damit Jesus und erwarte Gottes Segen in vielfältiger Weise. Wir haben ja eine ganz tolle Stelle in Maleachi 3. Aber was wir nicht vergessen dürfen, das ist keine Wischiwaschi-Stelle. Das ist eine Strafpredigt. Das ist das letzte Buch im Alten Testament, bevor das Neue Testament losgeht, bevor Jesus kam. Und das ist eine Strafpredigt. Das ist keine Wohlfühlpredigt.
Die würden wir gerne öfter hören, aber manchmal kriegen wir die auch nicht. Gott sagt hier in Vers 10, prüft mich, stellt mich auf die Probe.
Ich will den Text lesen.
Nun ist es, sagt Gott, in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt. Ihr aber beraubt mich und fragt nur auch noch, wo haben wir dich denn beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und dem Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben, sagt Gott hier. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt.
So ernst nimmt das Gott im Alten Testament.
Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden.
Jetzt erfahren wir, wo das Problem liegt. Die Priester haben Hunger und kriegen nichts zu essen. Einige Opfer wurden ja gebracht, die wurden dann verbrannt, die sind in Rauch aufgegangen. Aber es gab etliche Opfer, die wurden schön geknuspert und dann haben die Priester die bekommen zum Essen. Und das war schon ein Schmaus, weil in der Regel sollte ja das Beste Gott gegeben werden. Nicht der letzte Hund, der auch noch Läuse hat, sondern das Beste sollte Gott gegeben werden.
Bringt den Zehnten unverkürzt, Teil unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte.
Und jetzt kommt die Konsequenz für alle Weinbauern und für alle Gärtner, Hobbygärtner hier.
Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Warum ist Gott so wütend, dass man ihm unreine, kranke und blinde Opfer gibt? Weil Gott sagt, erstens, in Vers 1, Vers 8 in Maleachi sagt er, weil Gott heilig ist und unglaublich mächtig.
Und Gott sagt, ihm steht selbst das Beste zu.
Selbst Fürsten und Könige könnte man sowas mit sowas nicht geben und Gott erst recht nicht.
Stell dir vor, du wärst bei der fetten Party in Monaco eingeladen gewesen. Wenn du da überhaupt hinwollen würdest. Und dann gibt es vielleicht einen Moment, wo du ein Geschenk überreichen darfst und du reichst denen so eine verschimmelte Gurke dahin. Wie käme das denn an? Einem der reichsten Männer der Welt so eine verschimmelte Gurke damit zu bringen oder ein Schaf, was am Rumhumpeln ist und schon 3 Wochen Lungenentzündung hat. Das will doch keiner mehr essen. Und so sagt Gott, schämt euch. Schämt euch! Das würdet ihr selbst Fürsten und Königen noch nicht mal geben, den Mist, den er mir gibt.
Also es ist eine Strafpredigt, weil Gott heilig ist und unglaublich mächtig. Zweitens, weil Gott für uns das größte und wertvollste Opfer überhaupt gab.
Er gab sich selbst, er kam selber auf diese Erde durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und das war ein echtes Opfer. Er hat die Schuld der Sünde, die Schuld und Sünde der ganzen Menschheit auf sich genommen und ist dafür gestorben. Und er erwartet von dir vollen Einsatz. Die Schwaben sind schon richtig bei Gott. Er erwartet bei dir, und die Badener natürlich, er erwartet von dir hundertprozentigen Einsatz. Und wenn er von dir was will, dann will er es ganz oder gar nicht. Aber keine verfaulte Gurke. Fünfter Punkt, gib deinen Zehnten mit der richtigen Motivation. Nämlich Gott, allein Gott zu ehren. Auf die Motivation kommt es an, auch beim Geben. Ich lese die Sachen einfach nur noch vor. Da sagt er in der Bergpredigt, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden.
Das war ihre Motivation. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll im Verborgenen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen.
Wir sollen nicht prahlen mit dem, was wir geben. Nicht aus Versehen irgendwie einen Kontoauszug hier auf dem Stuhl liegen lassen.
Weil wir nur einmal Lohn bekommen. Entweder du bekommst den Lohn hier von Menschen und die hauen dir alle kräftig auf die Schulter. Oh, du bist aber toll. Du gibst so und so viel Geld. Jetzt solltest du mal Ältester werden. Oder du bekommst den Lohn von Gott.
Du kriegst nur einmal Lohn. Entweder von Menschen oder von Gott. Und ich empfehle dir wärmstens, prahl nicht so rum mit deinen guten Taten, auch nicht mit dem, was du gibst. Weil Gott ins Verborgene sieht und er sieht deinen Putzdienst für die Gemeinde. Er sieht das alles. Und er heult natürlich auch darüber, wenn du keine Anerkennung in der Gemeinde bekommst. Aber Gott sieht deine Taten und er wird dich belohnen. Deswegen hab Geduld und warte auf den Lohn, den du im Himmel bekommen wirst. Sechster und letzter Punkt, gib den Zehnten. Und wenn es dir Jesus aufs Herz legt, auch ein Opfer. Wir haben eine ganz tolle, interessante Begebenheit. Jesus macht etwas Unverschämtes. Er setzt sich mit seinen Jüngern an den Tempel. Und nicht nur an den Tempel, sondern an den Tempelkasten. Also da, wo das Geld klirrt oder die Scheine fliegen. Und dann wartet er so ein bisschen. Ne? Da denkt man schon, will er jetzt die Kasse mal ausrauben oder was hat er vor mit seinen Jüngern? Jesus setzt sich, Markus 12, in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das spricht vielleicht 20 Cent, ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine sehr kleine Menge. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Und dann kommt die Erklärung von Jesus in Vers 44. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Wir geben in der Regel von unserem Überfluss. Hast du schon mal von deiner Existenz gegeben? So wie Mark das so ein bisschen angedeutet hat. Hat Gott dir schon mal gesagt, du sollst nicht 100, gib jetzt mal 1000 Euro. Und du hast gedacht, dann kann ich meine Familie schlecht ernähren. Aber es war ein ganz starker Eindruck von Gott da. Und du hast es vielleicht nicht getan. Es wäre dran, wirklich zu lernen, auf Gott zu hören. Auch seine Stimme von unseren Stimmen und von anderen Stimmen unterscheiden zu lernen.
Das wäre wichtig. Aber diese Frau hat ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt, dass er sie in Zukunft versorgt, so wie er es in der Vergangenheit tat. Sie hat Gott vertraut. Das Letzte hat sie gegeben. Gott hat ihr scheinbar klar gemacht, würde ich mal behaupten oder vermuten, alles zu geben. eventuell vielleicht um ihre Liebe zu prüfen. Und wir sollten auch so sensibel für Gottes Reden werden. Wenn es dir Jesus klar macht, dann darfst du auch dein ganzes Portemonnaie in den Opferkasten schmeißen. Ich habe schon mal einmal mitbekommen in einer Gemeinde, da haben sie gesagt, ja, jetzt legen wir das Opfer zusammen und die, die Geld brauchen, dürfen auch was rausnehmen. Das ist doch der Hammer, das ist Freiheit in Christus. Das ist eine Art von Güterteilung. Geben wir von unserem Überfluss oder geben wir ein echtes Opfer? Verzichten wir darauf für etwas anderes? Weißt du, ein Opfer ist, wenn du, statt dass du jetzt jemand die Gemeinde unterstützt oder einen Missionar unterstützt oder sonst was machst, oder jetzt die Menschen vielleicht da in Westafrika unterstützt, dass du sagst, das mache ich jetzt und ich verzichte auf ein neues Handy. Ich werde mir jetzt kein neues Handy kaufen. Oder du verzichtest auf einen Urlaub. Das ist schon ein großes Opfer. Aber dafür unterstütze ich den oder jener oder da weiß ich, da ist mal Geld gut angelegt. Und dann bleiben wir zu Hause und hängen nicht griesgrämig da, sondern sind vielleicht sogar fröhlicher als alle anderen, die sonst wo Urlaub machen. Auf Haiti und sonst wo. Der Unterschied zwischen einer Spende und einem Opfer ist, ich habe ein Beispiel gefunden, ein Huhn und ein Schwein unterhalten sich über den Unterschied zwischen einem Opfer und einer Spende. Das Huhn sagt, das ist für mich kein Problem, ich kann ganz einfach ein Ei spenden. Das Schwein dagegen meint, für mich sieht das ganz anders aus. Wenn ich ein Bein als Schinken opfere, dann tut das weh. Also das ist der Unterschied zwischen Spende und Opfer. Augustin sagte, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Herr Kirchenvater, ich wiederhole es nochmal. Willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Gib den Zehnten an die richtige Adresse. Gib den Zehnten fröhlich und mit dankbarem Herzen. Gib den Zehnten frei und willig, freiwillig. Gib den Zehnten und prüf damit Jesus und erwarte Gottes Segen in vielfältiger Weise. Gib den Zehnten mit der richtigen Motivation, nämlich Gott zu ehren. Gib den Zehnten generell und wenn es dir Jesus aufs Herz legt, auch ein zusätzliches Opfer. Ich bete mit uns, lasst uns aufstehen. Lieber Vater im Himmel, alles kommt von dir. Alles, was wir sind und was wir haben und was wir können. Mach uns das immer wieder deutlich, Herr Jesus. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass wir sogar hier im Markgräflerland wohnen dürfen. Was für ein Privileg, dass die meisten von uns Arbeit haben. Was für ein Privileg, dass wir zum großen Teil noch gesunde Ehen und Familien haben dürfen. Was für ein Segen, was für ein Geschenk. Aber der größte Segen, das größte Geschenk, Herr Jesus, ist, dass wir dich kennen dürfen und dass du unser Herr bist. Was für ein Geschenk, was für ein Segen. Ich bete, Herr, und ich bitte dich, lieber Vater im Himmel von Herzen, dass mein Wunsch, dass mein Traum wahr werden darf, dass wir Gemeinde werden, Herr, die kein Problem mit Geld hat, die genug hat, genug, um weiterzugeben, genug, um alles zu bezahlen. Und die so viel hat, dass sie weitergibt und gerne und fröhlich weitergibt. Herr, ich bete, dass du das tust. Und ich bitte dich auch für mich, Herr, dass du mir zeigst, wo ich ein echtes Opfer machen darf. Nicht nur von meinem Überfluss gebe, sondern ein echtes Opfer, was dich ehrt. Danke, dass du an uns arbeiten wirst, an unseren Herzen in dieser kommenden Woche. Und ich bin gespannt, was du tust. Ich traue dir alles zu, Herr Jesus. Amen.